Hallo und herzlich willkommen im Überwegs. Wir sind wieder beim Vinyl Talk und wir freuen uns heute über einen Gast, ein absolutes Multitalent. Und ich glaube, sie muss auch ein Multitalent in ihrem Job sein, denn sie kennt sich aus mit Existenzgründung und Unternehmensförderung, mit Aus- und Weiterbildung, mit Innovation und Umwelt, mit Import und Export sowie Investitionen im Ausland, Recht und Steuern. Ein großes Potpourri. Ich freue mich sehr. Sie ist nämlich Ansprechpartnerin, sie ist Repräsentantin und irgendwie auch Managerin für knapp 185.000 Unternehmen, die Mitglied sind in der IHK Hannover im Kammerbezirk. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Maike Bielfeld, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover. Herzlich willkommen, Maike.
Ja, vielen Dank.
Du hast gerade gemerkt, ich habe ganz schön lange aufzählen müssen, musst auch ein bisschen spicken, was du alles so kannst. Und jetzt muss man mal sagen, du bist ja IHK richtig treu. Du warst 6,5 Jahre in der IHK in Stade und jetzt bist du hier. Verrat mir mal als kleine Einstiegsfrage, was ist das, was IHK für dich so spannend, so schön, so bindend, so loyal macht?
Das ist die Mischung aus Politik, Wirtschaft, Organisation, Management. Du hast eben kurz erwähnt, 185.000 Mitglieder, ja. Mhm. Aber es stecken auch knapp 250 Mitarbeitende dahinter, auf 7 Standorte verteilt. Mhm. Also man muss einen Blick für betriebswirtschaftliche Dinge haben.
Auf jeden Fall.
Gut vernetzt sein, die Interessen der Unternehmen zu vertreten und dann direkte Kontakte zur Politik. Also glaube ich, ist alles so
alles
Dinge, die mir Spaß
so
machen.
Ja, also genau. IHK, man denkt ja manchmal so, IHK kenne ich oder kenne ich nicht. Sprechen wir gleich noch ein
Behörde.
Bisschen.
Das rollen
wir mal schön aus,
das
Ding. Und ich glaube, du hast ja auch in der IHK Hannover schon ordentlich für Wandel, Kultur und ich sag mal auch für Reputation eine Menge getan. Jetzt wollen wir dich aber ein bisschen mehr kennenlernen, weil wir haben gerade schon Stade gehört. Hamburg ist, glaube ich, eine wichtige Station und egal wann oder wo, Musik begleitet fast jeden. Du hast 4 Platten mitgebracht. Zeig uns doch mal die erste Platte, um dich ein bisschen kennenzulernen.
Das mache ich sehr gerne und zwar, das ist The Police.
The Police, das ist ja Gänsehaut, ehrlich gesagt.
Sag mal so, unsere Generation, ne?
Hast du live gesehen schon mal?
Ja.
Oh, ja,
ich habe es wirklich geschafft. Also ich bin der größte Police-Fan, seitdem ich denken kann.
Ja. Yeah.
Ich wollte die immer sehen und die hatten sich ja aufgelöst. Und dann tourte ja Sting alleine eine gewisse Zeit durch die Gegend.
War das
und
denn auch dein Hero-Sting?
Nein.
Nein,
ich fand die Band als Ganzes super.
Als Ganzes,
und ich habe aber Sting tatsächlich auch einmal in Wien. Ich habe ein paar Jahre in Wien gelebt, kommen wir bestimmt noch dazu. Mal live gesehen vorm Schloss Schönbrunn. Und am Ende bei seiner Zugabe hat er so ein paar Lieder gespielt von The Police.
Mhm.
Und da habe ich noch gesagt, ich würde um die ganze Welt fliegen, wenn ich die einmal sehen kann.
Ja, das stimmt.
Und dann tatsächlich bin ich 2006 zurück von Wien nach Hamburg gegangen und die haben ihre Welttournee gemacht. Mhm. Und es ist mir gelungen für das Konzert, das werde ich nie vergessen, am 11. September, du merkst, wie wichtig das mir ist, 2007 im Hamburger Volksparkstadion Karten zu bekommen und war mit meiner besten Freundin da.
Okay.
Und das war total cool.
Und dann haben sie auch gespielt, der Song, der besonders wichtig
Every
ist.
Every Breath You Take hat mich auch mein Leben lang
begleitet. Gibt es ja
auch in so vielen Versionen. Ja, so die kann ich auch mitsingen und höre ich auch ganz gerne, aber im Endeffekt die Originalversion ist die schönste.
Mhm.
Und was also wirklich tatsächlich stimmt, ist, wir erinnern uns noch an Anrufbeantworter, die es früher gab, wo man noch so mit 2 Fingern seinen Text aufgenommen hat.
Die rote Lampe leuchtete.
So, und das habe ich auch gemacht und mein Erkennungsmerkmal war das Lied. Das heißt, wenn man bei mir angerufen hat und der Anrufbeantworter ging an, dann kam also erst die Musik mit Every Breath You Take und danach habe ich dann gesagt, sinngemäß, hier ist Maike, ich bin gerade nicht da, bitte sprech nach dem Pieps.
Ja, ja.
Und das war für mich immer eigentlich das Lied, das ich am liebsten mochte.
Bis Lass heute. Es dir bewahren, wollte ich gerade sagen. Ein
Danke.
Richtig Lied, ein Lied, was einen begleitet, sollte einen eigentlich immer begleiten.
Ja.
So, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Abteilung IHK rein. Ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen so gegoogelt oder ein bisschen Wikipedia. Die IHK erfüllt Aufgaben, die ihr der Staat übertragen hat.
Auch.
Fand ich so ganz spannend irgendwie so. Also Organisation von Ausbildung.
Mhm.
Jetzt reden wir ja gerade alle über Gen Z und die nächste Generation. Also Ausbildung ist ja wichtiger, glaube ich, denn je geworden, wenn man denn die Leute hat, die sich ausbilden lassen. Prüfungen, Ursprungszeugnisse, Fachkundeprüfungen, Sachverständige, neutrale, unabhängige Institutionen. Also eigentlich macht das ja alles Sinn. Ohne IHK müsste der Staat diese Aufgaben selbst ausführen und damit zum Beispiel bundesweit Ämter für Ausbildungsprüfungen einrichten. Will der Staat nicht. Macht da so einen schönen Deal mit den Unternehmen. Das heißt also, da kommt ja einiges zusammen. Jetzt muss ich dich aber gleich ein bisschen provozieren. Viele sagen ja, Mensch, da muss ich ja mitmachen. Wieso muss ich denn da mitmachen? Klar. Gib doch mal ein kleines Plädoyer, warum das so wertvoll ist, dass es doch so läuft.
Ja, kenne ich natürlich. Ich bilde ja gar nicht aus, brauche ich gar nicht und so.
Genau.
Also, Also genau, IHK hat drei verschiedene Säulen. Das eine ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, das, was wir für den Staat tun. Das erzähle ich gleich ein bisschen. Das zweite ist die Dienstleistung, die wir anbieten, wo ein Unternehmen mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hinschicken kann und sagen kann, ich möchte, dass sich da jemand weiterbildet bei der IHK oder ich sag mal, ich gehe dorthin und mache ein Seminar Grundzüge der Betriebswirtschaft. Das kann ich bei der IHK machen, aber bei jedem anderen Unternehmen, das das anbietet, da stehen wir ganz normal im Wettbewerb und bieten auch, wenn jemand sich bei uns nachfragt, sagen wir mal, ihr könnt es hier machen, ihr könnt es aber da und da und da auch machen. Also komplett ganz, ganz normal. Trial im Markt ist aber auch selbstverständlich eine Säule der Einnahmen, die wir haben. Ja. Und der dritte Bereich, das ist eben der, der auch ganz wichtig ist, das ist die politische Interessensvertretung. Also das heißt, dass wir die Interessen der Unternehmen bündeln und direkt in die Politikkontakte reinspielen. Und ich bin zum Beispiel in den ganzen Beratungsgremien mit der Landesregierung dabei und habe zu Corona-Zeiten, aber auch Energiekrise und bis heute Taskforce Energiewende, sitze ich mindestens einmal die Woche, wenn ich häufig und versuche immer wieder die Belastung der Wirtschaft aufzuzeigen, die Bedürfnisse, dass nicht zu bürokratisch wird. Wir sind das Sprachrohr. Und da sagt jemand vielleicht, ja gut, habe ich aber nichts von. Gut, aber vielleicht können wir beim nächsten Mal was dafür tun, weil zum Beispiel dann die Straßensperrung nicht so erfolgt, wie man sich das vorgestellt hat oder die Bahnanbindung doch so kommt, wie man das
will. Ist eigentlich ein Plädoyer für diejenigen, die dann halt Mitglied in der Kammerbezirk sind, sich auch an die IHK zu wenden mit ihren Problemen. Wer sich nicht wendet, der kriegt auch keine Lösung.
Genau.
Also das ist so ein bisschen eigentlich auch.
Genau, also wir helfen da wirklich gern und hören auch zu und haben ja auch 6 Geschäftsstellen, weil unser IHK-Bezirk wirklich riesengroß ist. Wir haben 40% Niedersachsen, also von Bremen bis runter an die hessische Landesgrenze. Und weil es verständlich ist, warum sollte jemand von Bremen nach Hannover fahren, das verstehe ich total, gibt es eben auch vor Ort eine Geschäftsstelle, die dann die Unternehmen betreut und macht dann einerseits politische Sachen, aber eben auch Dinge, die wir vom Staat übertragen bekommen haben. Damit hattest du ja gerade angefangen. Und das ist eben so, dass wir ja in Deutschland alle, die eine Ausbildung gemacht haben, so wie ich, zum Beispiel Bank gelernt.
Ja,
also ich fand wunderbar. Aber viele andere haben ja auch eine Ausbildung gemacht oder beschäftigen Mitarbeitende, die eine Ausbildung gemacht haben, können sich darunter was vorstellen. Und der Unterschied zu vielen anderen Ländern Europas, aber auch weltweit, ist, dass bei uns durch diese Verbindung des dualen Systems, das heißt, dass man in einem Betrieb angestellt ist und von uns organisiert ist, keine betriebsfremde Ausbildung macht. In den anderen Ländern geht man zur Schule. Also man geht zur Schule, macht seinen Abschluss, ob es Abitur heißt oder was auch immer. Und dann ist man auf so Art, sagen wir, Berufsfachschulen, wo man dann vielleicht mal ein Praktikum macht, aber man hat kein 2- oder 3-jähriges Bindung zu einem Unternehmen. Man hat noch nicht, meistens bleibt man ja auch tatsächlich in dem Unternehmen, wo man gelernt hat. Das gibt es in den anderen Ländern nicht. Und das ist eine unserer Hauptaufgaben. Und wir sagen auch ganz selbstbewusst, das können wir sicherlich besser für die Unternehmen und auch, sagen wir, effizienter machen, als der Staat das macht.
Wobei man jetzt mal sagen muss, vielleicht wissen das viele auch gar nicht, es ist ja nicht so, dass du da sitzt und sagst, oh, ich will mal das und das machen. Es gibt eine Vollversammlung. Ja. Die ist sozusagen die Repräsentation Ebene dieser Unternehmen, dafür kann man sich bewerben, da kann man da mitmachen.
Genau.
Und ihr seid eigentlich eher die Ausführenden. Also ihr seid nicht die, wo es lang geht, sondern ihr müsst gesagt bekommen. Also das ist vielleicht ganz interessant, weil man nicht, diese Stelle kann man jetzt nicht missbrauchen im Sinne von, da wollen wir hin und dann machen wir das mal.
So ist es. Also wir nennen die Vollversammlung das Parlament der Wirtschaft.
Ja, sehr gut.
So heißt das. Ja, das, glaube ich, sagt es auch.
Ja.
Wir wählen alle 4 Jahre das Parlament neu. Ja. Das setzt sich zusammen aus unseren Regionen. Also wir haben 9 Landkreise. Mhm. Alle 9 Landkreise sind nach Wirtschaftskraft repräsentiert. Also sprich Hamburg, Hannover hat mehr Sitze als zum Beispiel Nordheim, weil Hannover einfach eine Wirtschaftskraft hat. Und dann gucken wir auch noch nach den Branchen. Also es wäre zum Beispiel verkehrt, wenn jetzt nur Industriebetriebe dort drin wären oder nur Dienstleistungen. Und das ist, da kann man ja ganz klar die schnöde Statistik bedienen und dann weiß man, 20%, sage ich mal, kommen aus dem Industriebereich, 30% aus dem Handel. Und wir haben noch ein Kriterium, die Anzahl der Ausbildungsplätze, weil wir die ja sehr wichtig empfinden. Und daraus wird so ein Wert gebildet. Und in der Tat, die Vollversammlung beschließt das dann so, dass dann so die Sitzverteilung ist. Und dann wählt man und viermal im Jahr kommt die Vollversammlung zusammen. Und das ist tatsächlich mein Dienstvorgesetzter oder Vorgesetzter. Also das sind diejenigen, die mich bestellt haben. Ich habe ein Amt. Also ich bin bestellt in dieses Amt hinein. Und
das ist immer, finde ich mal wichtig, auch zu verstehen, wie dieser Mechanismus ist. Und so, wenn du sagst, so alle vier Jahre, hast du so, du bist ja schon länger dabei, hast du so das Gefühl, also so vor 10 Jahren saßen da noch ganz andere Branchen und jetzt gibt es auf einmal viel mehr Digitale oder Technologie auf einem Level, was wir einfach vor 10 Jahren nicht hatten. Also Stichwort Transformation auch in der Mitgliedschaft.
Es hat sich verändert. Es war früher sehr viel mehr Industrie. Also reine klassische Industrie.
Niedersachsen auch so ein bisschen so ein industriegeprägtes Land, also Autoland Niedersachsen.
Gab auch mehr Industrieberufe und viel weniger Dienstleistungen. Mit zunehmender Digitalisierung, und da hat man früher Industrie 4.0 genannt, wie auch immer. Jetzt gibt es sehr viel mehr Dienstleistungsunternehmen, die Mitglieder sind, und auch der Bereich erneuerbare Energien und der Energiebranche. Das liegt in der Wahlordnung einer jeden IHK, ob man das als eigene Branche macht oder ob man das unter Industrie lässt. Das hängt immer ein bisschen von der Region ab. Also in Ostfriesland zum Beispiel, da gibt es ja ganz viel Windräder, da gibt es meistens eigene Energiewahlgruppen. Sonst ist es mit in der Industrie. Und der zweite Teil ist, es machen sich heute inzwischen auch mehr Frauen selbstständig. Also der Anteil ist zwar immer noch sehr gering.
Toll ist,
also, es ist immer noch nicht pari pari, aber es sind so um die 30% ungefähr Frauen, die sich selbstständig machen. Und auch die machen sich sehr stark im Dienstleistungsbereich selbstständig. Und da wir viel dafür tun, dass wir auch Frauen bei uns engagieren als Ehrenamtliche in der Vollversammlung, merken wir das auch daran, dass dann darüber eben viele Dienstleistungssitze zum Beispiel. Jetzt momentan läuft gerade die Wahl übrigens und wir haben jetzt Ende des Monats endet die Wahlliste. Und dann gucken wir mal, wie viele Bewerberinnen und Bewerber das gibt. Aber das kann man daran auch deutlich erkennen.
Sag nochmal, eigentlich hätte man es ja wissen müssen, wir haben 16 Bundesländer. Wie viele Kammern haben wir?
In ganz Deutschland gibt es 79 und in Niedersachsen gibt es 7. Und von den 7 in Niedersachsen haben wir 40% des Landes und die anderen 6 teilen sich die 60%.
Und die größte Kammer von diesen 79
ist München.
München. Okay.
München hat ungefähr 10% von ganz Deutschland. Wir haben 3% mit der IHK Hannover, wenn man das jetzt auf Deutschland bezieht.
Ist das für dich ein Thema? Also kann man ist das spannender in einer großen Kammer zu als in einer
kleinen? Ich habe wie du richtig gesagt hast, 6,5 Jahre vorher den gleichen Job in Stade gemacht. Stade ist dann zwischen Hamburg und Bremen. Da war dann immer die nächste größere Stadt war Hamburg und Bremen, aber nicht irgendeine aus dem Bundesland. Hat knapp 80 Mitarbeiter, also ungefähr ein Drittel von Hannover und ist einfach ganz weit weg von der Politik. Und hier macht mir einmal seit diese politische Arbeit viel Spaß. Also ist man ganz
Landeshauptstadt, das ist schon mal ganz schön.
Wenn immer der MP direkt, gleich in der Nähe ist. Immer direkt, genau. Da habe ich ihn auch gerade vorher heute noch getroffen. Man trifft sich mal schnell, kurz was besprechen. Oder Wirtschaftsminister. Oder Wirtschaftsminister gerade eben kurz vorher gesehen. Aber das ist natürlich eine Nähe, die du nicht hast. Und du kannst viel mehr bewegen. Also alleine durch die Größe des Hauses kann ich auch immer sagen, Ausbildung. Wir haben 65 Kolleginnen und Kollegen, die machen Ausbildung. Wir wissen alle, wir haben total ein Thema Berufsorientierung. Machen wir, sagen wir, komm, wir machen Azubi-Marketing ran an die Jugendlichen, Praktika besorgen. Thema Anerkennung ist ein Riesenthema momentan. Wir haben eine Stelle bei uns in einer Tochtergesellschaft, wo 6 Kolleginnen und Kollegen nichts anderes machen, als Menschen zu beraten in beruflicher Anerkennung. Wir haben letztes Jahr 2200 Beratungen durchgeführt. Für alle
möglichen Berufe.
Das
ist richtig so
Berufe.
Zu euch hinkommen, also so, ich weiß gar nicht, einen Standort, im Moment ja noch Schiffgraben.
Das findet am Schiffgraben auch.
Eine ganz neue Location, das neue Headquarter sozusagen. Wird gerade gründen. Also das ist auch ein Aufruf, kümmert euch drum, geht da einfach mal hin. Also ihr habt auch immer eine offene Tür, das ist vielleicht für manche so dass sie sich denken, nee, das ist jetzt.
Nein, wir haben zum Beispiel bei Ukraine, wir hatten ungefähr 1 Woche nachdem, oder 2 Wochen nachdem dieser furchtbarer Angriff da losging, hatten wir auf unserer Webseite einen eigenen ukrainischen Teil.
Okay.
Und haben sofort gesagt, einen Segen ukrainischen, russischsprachige Mitarbeiterin in der Anerkennungsberatung, haben gesagt, hier könnt ihr hinkommen. Wir haben sofort eine Börse geschaltet für Unternehmen, die sich eintragen konnten und sagen konnten, meldet euch bei uns, wir geben euch Arbeit. Wir haben momentan eine riesen Warteliste. Von Menschen, die sich beraten lassen wollen bei uns, muss man wirklich sagen. Also wir sind über Monate inzwischen ausgebucht, aber einfach anrufen, Mail schreiben, bewerben.
Okay.
Und wir machen die Beratung für alle Berufe, also auch ganz viel Lehrerinnen, Erzieherinnen.
Ach so.
Aber es sind ja staatliche Berufe, das heißt, da dürfen wir nur beraten.
Ja, aber die Handwerker, die gibt es schon an die Handwerkskammer, oder?
Ja, die haben aber nicht so ein System wie wir, aber müssen wir dann. Ja, wir dürfen nur die Berufe anerkennen, die bei der IHK sind. Und die machen wir auch selber, dann aber in der IHK, ist wieder ein hoheitlicher Akt, vom Staat übertragene Aufgabe. Und da haben wir alleine zum Beispiel letztes Jahr 665 Anerkennungen gemacht.
Ordentliche Bilanz.
Denkt auch immer keiner, aber ist so.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Ja. Jetzt wollen wir noch mal in die Plattenkiste.
Ja.
Wir sitzen ja in der Plattenkiste und du hast ja noch einen mitgebracht. Wer ist der Nächste, der da
neben so... Das ist der Herbert Grönemeyer.
Der Herbert Grönemeyer.
Ja. Ich glaube.
Der ja nicht in Bochum geboren ist, weil das wissen ja viele, der ist ja in Göttingen geboren.
Ja.
Aber du hast ihn woanders erlebt.
Oh, ich habe ihn oft erlebt, aber in der Tat das erste Mal in Grömitz am Strand.
Das ist ja sehr romantisch, würde ich mal behaupten.
Ja,
also richtig am Strand.
Am Strand hat er ein Konzert gegeben
und
ich überlege auch gerade, wann das war.
Oder so ein bisschen so wie so ein Hidden Konzert. Oder
naja, das muss so 89, 90 gewesen sein.
Okay.
Ich würde sagen 1990.
Ja,
so ja ich überlege
gerade.
Da
irgendwie.
Ja, und na, das war nicht so groß wie. Ich habe ihn danach auch dann im
Volksparkstadion
gesehen.
Sagen,
da war ja
zigtausende
hier in Hannover auch. Ja, aber das war richtig noch so, vielleicht waren das 3.000, 4.000 Leute damals.
Er hatte ja auch mal so eine Phase, wo er gar nicht so angesagt war. Da war er so ein bisschen off.
Da kam er aber gerade erst hoch. Ich weiß nicht, von wann Bochum ist. Weißt du das?
Ja, nee, also müsste man auch
gucken. Müsste man gucken. Ja. Aber da würde ich sagen, da war
also
gerade
Männer
so.
Also Männer, der zweite Titel Männer war ja dann fast sogar noch mehr so ein richtiger Tanzflächenfüller.
Ja, wobei, das fand ich nie so gut. Nee? Haben zwar alle mitgesungen, ne?
Ja,
aber ein Chorwurm, ne?
Ein
Chorwurm.
Ja, das stimmt.
Aber ich fand, also Bochum fand ich immer schon ziemlich gut und ich glaube hier,
also ein bisschen mit
Flugzeuge
Seele
im Bauch oder
Alkohol. Ja, also wollte ich gerade sagen, wenn du da drauf guckst, ist es
ein kann jeder sofort lossingen.
Ein Hit-Album, ja, Mensch. Also der Herbert Grönemeyer, der hat ja auch viele schwierige Tage erleben müssen. Also,
ja, das haben wir, glaube ich, alle mit dem Tod seiner Frau.
Ja,
ich
das war fast öffentlich auch ein bisschen.
Die Lieder sind so, ja auch sehr ans Herz gehen.
Du lebst irgendwie. Ja. Mensch, nee, Mensch war ja dann so ein Nachfolger. Ich wollte ein bisschen eine Überleitung machen, so Stichwort Krisen. Mhm. Du hast ja im September 2020 dieses Amt hier angefangen und September 2020 war ja so eine Phase, oh Gott, Corona. Wie geht das weiter? Die Futuristen haben gesagt, wir werden nicht mehr fliegen, wir werden keine Kreuzfahrten mehr machen. Alle Berufe werden neu aufgestellt. Heute hat sich das alles ein bisschen relativiert, ich glaube sogar ordentlich relativiert. Aber, du hast gerade schon angesprochen, der Ukraine-Krieg hat wieder die nächste Krise ausgelöst. Irgendwie haben wir den Klimawandel ja auch noch nicht richtig geschafft. Also es verklumpen sich ja gerade Krisen. Die letzte Generation klebt sie auf der Straße fest. Im gleichen Moment wissen wir gar nicht, wie das mit Lieferketten und China weitergeht. Was ist denn für dich im Moment, also wenn du jetzt vor 6 Jahren in Stade da warst, das war ja eine Komfortzone, oder darf ich das so sagen? Also bist du nicht eigentlich auch Krisenmanagerin oder verstehst du dich nicht auch ein bisschen als Krisenmanagerin?
Ja, also ist in der Tat, ich bin gestern länger Zug gefahren, habe ich auch wirklich über diese Dinge noch mal ein bisschen nachgedacht. Weil der Zug ja wieder rappelvoll ist und überlegt der Mensch, vor 2 Jahren saß die Mutterseelen alleine im Zug.
Genau.
Und war selber ganz verunsichert, ob man danach krank wird, nur weil man irgendwie mal die Klotür angefasst hat oder so. Das waren ja so Herausforderungen. Nein, aber um die Frage konkret zu beantworten, als das losging im März 2020, da war ich ja schon fast auf dem Sprung hier nach Hannover, wusste ich, ziehe im Sommer um mit meinem Sohn und
Wie alt ist der?
Der ist 16. Ah, der ist gerade in Australien. Der macht gerade ein halbes Jahr in Australien. Ja, aber damals war er 13 oder 14.
Ja, da muss man ja auch.
Und saß, wie wir alle, völlig erschrocken an diesem Freitag zu Hause.
Ja. Freitag der 13.
Ja, Freitag der 13. Ich war dann tatsächlich am 11. vorher hier in Hannover, habe einen Vortrag bei Rotary gehalten saß dann neben einer der ersten Corona-Infizierten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber kann sich das vorstellen. Wer das hier war ja dann auch in der Presse. Und wurde dann natürlich angerufen und saß dann auch noch zu Hause eingeknastet, als das losging.
Quarantänefrage.
Ja, das war ja damals nur über Zweitkontakte, aber du bist ja nicht, bevor du nicht negativ
warst. Wir wussten nichts.
Wir mussten die Häuser schließen, wir wussten nicht, was los war.
Ja.
Wir haben sofort Hotlines eingerichtet, wir haben die Soforthilfen ja mitbegleitet, mitberaten.
Konntest du das denn? Also konnte ja keiner erahnen, was da eigentlich so anrollte. Ne?
Gar nicht. Die weinenden Unternehmerinnen und Unternehmer, das werde ich nie vergessen, die alle da standen, nicht alle, aber viele, gerade Kleinste, sagten, ich kriege meine Ware nicht verkauft, ich muss dicht machen, ich kann nicht bezahlen.
Ja.
Vor allen Dingen dieses politische Ding, dass man die Freiberuflerin oder Solo-Selbstständigen namen, kannte man vorher ja nicht. Heute weiß jeder, was das ist. Die nicht abgesichert waren. Und wir hatten dann die Aufgabe an der Hotline, weil wir gesagt, wir haben das ja gemacht für den Staat mit. Also nicht für den Staat, sondern für die N-Bank sind wir rein, haben unsere Mitglieder beraten. Und mussten denen erklären, geht bitte und beantragt Hartz IV.
Ja.
Also.
Nee, klar,
harte
Empfehlung.
Ne? Eins, aber und zwei, was da los ist. Oder wenn ein Ehepaar oder eine Lebenspartnerschaft, sie oder er freiberuflich künstlerisch tätig, der andere Partner in Lohn und Brot, nicht anspruchsberechtigt, wie man sich dann fühlt als Wertschätzung und dass man sagt, ist meine Arbeit nichts wert. Das war eine extrem harte Zeit, auch für unsere Mitarbeitende, die im Callcenter saßen. Wir haben damals 2 Schichtbetrieb gemacht, also von 7 bis, weiß ich nicht, 14 Uhr, 14 bis 18, 19 Uhr.
Und hast du dich dann gleich in dieser Rolle so wiedererkannt? Also so, das muss man ja irgendwie, also das ist ja ein bisschen wie, als ob man auf einer Intensivstation arbeitet, aber eigentlich zugelassener Facharzt in der Praxis ist. Aber auf einmal musst du kämpfen.
Also ein Kollege sagte damals zu mir, Krise kann sie auch. Ich habe das einfach, ich habe es einfach gemacht.
Als Kompliment an dich.
So wurde das gesagt. Ich habe einfach mir das angeguckt und habe gesagt,
was
tun wir? Ich kann das doch jetzt nicht geschehen lassen.
Mhm.
Und gut, da war ich noch in Stade, aber in Stade selber, das hat wirklich gut geklappt. Hier in Hannover war es so, dass man, ich glaube, wir hatten ein Team von knapp 20 Leuten, die wir mit in die N-Bank übergeben haben und die haben damals mit diese Hilfen administriert. Die saßen auf der
Server
anderen.
Der Server dann irgendwann auch mal.
Ja, der war ja.
Ich schaff's nicht mehr. Ne? So, also das war ja tatsächlich.
Aber das waren harte Zeiten und dann haben wir ja alle gedacht, jetzt wird es wieder besser. Ich hatte das Glück oder wir, dass wir im Sommer umgezogen sind, wo es ging. Also auch, dass der Umzug stattfinden konnte.
Dann
kam mein Sohn in seine neue Klasse. Ich also ganz begeistert vor die Mitarbeitenden, ne, so in verschiedenen Runden. Man durfte ja noch nicht alle in einen Raum mit unserem Präsidenten zusammen und haben uns vorgestellt und die Tür ist offen und wir kommen auch zu Ihnen. Das war so September, Anfang Oktober und dann ging es dann wieder los.
Hatten wir denn da schon Masken eigentlich? Da haben wir doch noch die Masken
aus alten Hemden getragen.
Irgendwie so.
Genau, und diese blauen Dinger.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das war alles noch ein bisschen
improvisiert. Und dann ging das wieder los.
Ja, zweite Welle. Ne?
Ja, dann wurden die Geschäfte geschlossen, die Schulen geschlossen.
Aber wurde die IHK auch geschlossen?
Nein, wir haben immer offen.
Ihr seid immer der Fels in der Brandung? Oder musstet ja vielleicht auch der Fels in der Brandung
sein? Wir waren immer geöffnet. Mussten, weil wir eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sind. Und ich halte das auch für richtig.
Und Homeoffice auch nicht so?
Doch, aber nichtsdestotrotz, wir haben wie Abiturprüfungen oder Universitätsprüfungen müssen wir auch die Prüfung abnehmen.
Achso, das Leben
geht weiter. Ausbildungsprüfung geht ja nicht online. Das liegt ja nicht an uns, sondern
stimmt,
du kannst nicht online, durften wir nicht. Und wir haben wegen der Abstandsgebote, wir mussten ja ausweichen, wir mussten überall Veranstaltungshallen anmieten, du musstest Abstände machen, du musstest die Größen teilen. Wir haben sehr viele Prüferinnen und Prüfer, die älter sind, die Angst hatten, wir alle ausgestattet haben. Wir haben ja ein komplettes Hygienekonzept gehabt, wer sitzt wo, damit bei einer Corona-Infektion die Nachverfolgung klappt. Das musste ja alles genehmigt werden. Es war unglaublich.
Du hast gerade das Wort Angst genannt. Konntest du denn den Mitgliedsunternehmen durch Fürsprache, Zuhören, Verständnis, Angst nehmen? Glaubst du, dass sie auch so eine emotionale Funktionen haben konntet, sozusagen, wir schaffen das? Also die Kanzlerin, wir schaffen das? Hast du auch so Mantras?
Also ganz schwierig war, dass ich saß in so einer ganz kleinen Runde dabei, das war Dezember 20, kurz vor Weihnachten, wo, da saßen wir donnerstags abends, werde ich auch nicht vergessen, virtuell mit
virtuell war ja schon mal gut.
Das Ministerpräsident auch erstmal lernen und allen, ja, aber und haben, und es hieß, nächste Woche werden die Geschäfte wieder geschlossen. Und ich wusste, was das heißt. Ja. Und ich wusste, und wir saßen, ich saß ja nicht alleine, ich saß mit anderen Verbänden und so. Und ich wusste, was das heißt. Und habe gesagt, das ist, ist ja für alle Beteiligten, für die Verkäuferinnen, für die Inhaberinnen und Inhaber, aber auch für die Menschen, die einkaufen, die sich freuen auf Weihnachten, die vielleicht sich Urlaub genommen haben, um so Last-Minute-Käufe zu machen. Und da wusste ich auch gar nicht so richtig. Und da haben wir aber mehrere Sachen gemacht, natürlich informiert, wo wir konnten. Aber wir haben uns mit der Agentur für Arbeit zusammengetan und haben selber eine Hotline über die Weihnachtstage gemacht und hatten gegenseitig uns verlinkt, was machen wir, wenn dort Unternehmerinnen und Unternehmer anrufen, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann mit der Situation nicht mehr umgehen. Ich kann meine Ware nicht bezahlen. Und die Agentur, die hatten tatsächlich geschulte Beraterinnen und Berater.
Ja,
und
wir haben wirtschaftliche dann, Seelsorge war das ja.
Dann haben dann dahin weiter, haben mit den Kirchen, also mit dem Telefonseelsorge das zusammen gemacht und haben dann, sage ich mal, diese dunkle Zeit gerade zwischen den Jahren, glaube ich, gemeinschaftlich überbrückt. Wie das dann draußen, also bei unseren Mitgliedern wahrgenommen wird, weiß ich immer nicht. Aber wir haben gesagt, wir tun alles, was wir tun können.
Ja, so. Also ich glaube, das habt ihr auch gut gemacht. Es gibt ja die zwei berühmten Sätze, Not macht erfinderisch und in der Not rücken wir mehr zusammen. Ja. Ich behaupte einfach mal, das hat dann auch, will sagen, so in diesem Transformationsprozess nach vorne auch vielleicht gut getan. Also wenn man so ein bisschen das Gute in dieser Krise sucht. Ich glaube, da seid ihr gut durchgekommen und am Ende des Tages haben wir das Kapitel vielleicht langsam auch alle, ehrlich gesagt, schon zugemacht. Ich glaube, kann man so sagen. Denn ich würde gerne mit dir nochmal so auf ein neues Thema kommen. Denn ich glaube, wir haben bei Corona immer, gab es einen so einen Satz, das ist so ein Brandbeschleuniger für Veränderungsprozesse. Mhm. Eigentlich war das irgendwie schon da, aber jetzt ging es halt rasant schnell. Digitalisierung. Wir haben lange gesagt, wir müssen viel digitaler werden. Corona hat das beschleunigt. Jetzt gibt es das Thema Mobilitätswende, weiß ich nicht, ob das mit Corona, da sind wir eher zu Hause geblieben, da haben wir vielleicht das Fahrrad alle wieder entdeckt, auf einmal mussten alle, jetzt müssen vielleicht Velorouten her, weil jetzt haben wir uns auch dran gewöhnt. Also es gibt die Energiewende, die Arbeitswende, die Mobilitätswende, eine Zeitenwende. Glaubst du eigentlich als ausgewiesene Expertin, dass wir diese ganzen Wendemanöver jetzt alle hinkriegen? Also bist du Zweckoptimistin, die du vielleicht auch sein musst, oder spürst du nicht auch, dass wir gerade in einer wahnsinnigen Herausforderung sind, das alles wieder glatt zu bügeln? Also wie schätzt du das ein? Ist ja Teil deiner Arbeit, das auch jemanden zu vermitteln und wahrscheinlich auch zuversichtlich zu vermitteln, aber ist schon hartes Brot, oder?
Ja, total. Also das sind ja viele Fragen auf einmal gerade gewesen. Also das eine ist, man ist durch zwei Krisen durch, sowohl die Menschen als auch die Unternehmen. Also Corona, dann Energiekosten, alles knallte nach oben. Wenn wir uns, sag ich mal, im September, Oktober unterhalten hätten hier, da wäre ich wahrscheinlich leicht depressiv gewesen
da gab es so keine Bremse, ne?
Ja, also, und wir alle auch Sorgen hatten, klappt das mit der Gasversorgung? Ich meine, muss man wirklich sagen, dank der
Europäischen... Achso, das war richtig im Kalten sitzen.
Das war wegen der europäischen Solidarität, Norwegen und die Niederlande. Wir haben ja hier in Niedersachsen noch Elgas, das heißt, wir können von dem niederländischen Gas profitieren, was in anderen Teilen Deutschlands gar nicht möglich ist. Aber das war so eine Phase, da wusste man gar nicht, ob bitte nicht... Das auch noch. Hat bei vielen am Eigenkapital gezerrt. Aber ich würde mal so sagen, die energieintensiven Unternehmen, die in ihrem Kostenblock viel haben, für die ist es eine Riesenherausforderung weiterhin. Und da bedarf es vieler Anstrengungen. Für Unternehmen, Dienstleistungsbereich, weißt du auch, okay, du hast jetzt einen etwas höheren Posten, aber du kannst damit jetzt planen und kalkulieren.
Die Personalkosten sind dann immer noch meistens die höchsten Kosten. So. Und die natürlich auch mit
Inflation. Aufsteigen, Inflation. Gerade so ordentlich, aber ich sag mal, führt nicht dazu, dass du jetzt drüber nachdenkst, den Standort nach Türkei zu verlagern oder so. Genau. Aber weltweit operierenden Industrieunternehmen.
Unternehmen machen das in dem Kammerbezirk?
Noch nicht, aber wir fragen ja regelmäßig um und das ist deutlich gestiegen. Also in der letzten Befragung, die habe ich Ende Januar vorgestellt, haben wir die Industriebetriebe gefragt und da haben tatsächlich 6% der befragten Industriebetriebe, also energieintensiv, gesagt, wir denken darüber nach, entweder zu verlagern oder aber Neuansiedlungen nicht hierher. Und das sind international agierende Konzerne, meistens börsennotiert. Mhm. Das heißt, du bist als Vorständin, kannst du gar nicht anders handeln, als nach dem Standort zu entscheiden, der die niedrigsten Stückkosten bildet. Das kannst du zwar über, sag ich mal, Fachkräfte und Qualität und so, kannst du ein bisschen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kommst du selber wegen, also ich sag mal, Untreue, wenn du das anders machst, respektive dein Aufsichtsrat sagt dir dann, also.
Da gibt es auch keinen Local Patriotismus, ne?
Weil bei internationalen.
Wollte ich gerade sagen, da geht es um Zahlen und es ist dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen seelenloser, aber es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen getrieben von Shareholder Value, von Aktienkursen, von analytischen Themen.
Ja, aber so war es auch gewollt, muss man mal ehrlich sagen. Ne? So funktionierte und funktioniert die Börse.
Ja, das ist
und hart. Wir in Deutschland, gerade in Niedersachsen, leben ja von dem kleinen und mittelständischen geprägten Mittelstand. Ja. Also die 250 oder 100, ich sag mal 100 bis 500 Mitarbeitende, das ist unser Rückgrat. Ja. Da gibt es sicherlich auch Mittelständler, die über 1000 inzwischen haben, sehr erfolgreiche, aber das sind welche, die nicht weggehen wollen und das auch nicht tun werden. Da hast du eher die Themen, wenn die Energiekosten zu hoch werden oder die Fachkräfte nicht da sind, was ein Riesenthema ist.
Ja, klar.
Dann müssen die Straßen und Produktion einsparen und können nicht mehr die Ware liefern, die sie liefern wollten. Bei den Chemie- und industrieintensiven Sachen, wenn die Betriebe sich verlagern, dann fehlen uns ganz wichtige Grundstoffe. Und dann kannst du zum Beispiel, ich meine, hier ist ganz viel Plastik,
Und
dann kannst du solche Produkte nicht mehr herstellen. Kannst andere
Sachen.
Das
ist richtig nicht. Sand im Getriebe. Ne,
und das sind echte Herausforderungen. Und was uns alle beschäftigt und aus Sicht der Wirtschaft, was ich auch allen politischen Gesprächen frage und sage ich immer, vergesst nicht im Blick, ob die Wirtschaft das in dem Tempo stemmen kann und geht nicht immer davon aus, sie würden nicht selber das wollen, weil sie durch die, man kann es über den Markt und über den Preis steuern. Also wenn die CO2-Bepreisung steigt, macht jedes Unternehmen automatisch und guckt, wie kann ich CO2 einsparen, um
Kosten. Wie eine Reaktion. Also wenn dann.
Der Markt macht, was er soll und das macht er ja auch richtig. Also das funktioniert. Aber wenn du zu früh zu sehr eingreifst, halte ich das nicht für den richtigen Weg. Das ist zu sehr Steuern, zu sehr Planwirtschaft und auf Dauer nicht finanzierbar.
Ein bisschen invisible hand, also so das geht von alleine eigentlich.
Genau. Und immer zu sagen, wir brauchen erneuerbare, sehe ich, aber bis die da sind, selbst wenn alle Planungsprozesse, was ich nicht glaube, sofort loslegen würden und so weiter, dann haben wir bis 2030 das aber nicht gelöst. Siehste? Und was passiert in den nächsten 7, 8 Jahren mit den Investitionsentscheidungen?
Yeah.
Und wenn die weggehen, dann haben wir ein echtes Problem.
Ja, das meine ich. Also
das meine Tochter
16, dein Sohn ist 16, wir müssen ja immer so in 7 Jahren, ist er denn schon bald irgendwie, dann wollen die Jobs haben und idealerweise bleiben sie auch hier.
Ja, gehen die nach Indien.
Ja, kann auch sein, kann auch sein.
Das ist der prosperierende Markt.
Wir gehen auf die nächste Platte und springen in ein ganz anderes Genre irgendwie so.
Ja, weiß nicht, wer die Platte kennt, kann ich nur empfehlen, Moby.
Ja, das lief ja mal eine Zeit lang nur noch irgendwie.
Können wir sofort loslegen, das eine Lied, ne? Kann man sich schön vorstellen, im warmen Sommer, am liebsten in einem Cabrio, zu hören.
Hast du auch Cabrio dabei gefahren? Oder so? Du bist ja eigentlich begeisterte Läuferin, du fährst doch gerade. Also du bist Läuferin und Breitsport bist du?
Und Golferin.
Also, ach, Golferin auch. Hast du ein Handicap?
Aber nicht, ich spiele begeistert, das können wir gerne, ne? Wenn aber, wenn es geht, mein Pferd ist in Rente.
Der kürzeste Golfwitz, ich kann es, Also das ist, also da muss man immer demütig sein.
Also ich spiele tatsächlich, wir spielen, mein Mann und ich, so zu versuchen, am Wochenende zweimal auf dem Golfplatz zu sein. Ich habe jedes Mal Unterricht, ich vor einem Jahr, im guten Jahr, mein Pferd, also ich habe immer Pferde gehabt, ich reite seitdem ich 4 oder 5 bin. Ich hatte 6 Pferde und das 6. Pferd
Ja.
War auch noch die ersten anderthalb Jahre in Hannover,
so,
ist aber eine ältere Dame.
Ja,
okay. Und ich habe dann den Zeitpunkt genutzt, um sie in Rente zu schicken.
Ja.
Ah, okay. Und seitdem spiele ich tatsächlich, deswegen bin ich noch eifrig am Üben. Seit einem guten Jahr habe ich wirklich jede Woche Unterricht. Ein- bis zweimal versuche ich das.
Das relaxt auch. Also,
mir macht das total Spaß.
Alles, was wir gerade so besprochen haben, muss man ja irgendwann auch mal liegen lassen. Also so geistig so ein bisschen diesen Raum.
Ich gucke neidvoll den Ballen hinter mir her, die mein Mann 300 Meter gerade ausschlägt.
Oh, Mensch,
oder
okay.
So, und ich irgendwie.
Ja. 3x1 volle Pulle sozusagen.
Ich arbeite dran, hinterherzukommen.
Sehr gut. Ich würde gerne mit dir nochmal.
Warum ich Moby höre, soll ich das noch erzählen?
Ja, erzähl mal, ja klar.
Das sagt
ja,
Mensch. Also. Und zwar habe ich Moby kennengelernt, da ich habe eine Zeit lang mal in Spanien gelebt und studiert. Und
oh, Mensch,
in Valencia.
Oh, Mensch.
In Valencia und habe dann.
Schön,
ja, total schön. Habe da ein Jahr BWL studiert und habe danach meinen Berufsweg angefangen und war dann 4 Jahre in Bonn und erst in Bonn und dann in Berlin mehrere Jahre. Und dann habe ich mich tatsächlich 2 Jahre beurlauben lassen und war selbstständig in der Zeit im Bereich, heute würde man Digitalisierung sagen, habe ich gearbeitet, habe beraten, war freiberuflich tätig.
Ja.
Also Unternehmerkollegin mal
aber
gewesen.
In Spanien? Nee.
Und wollte damals.
Ja.
Habe ich gesagt, ist ja eigentlich egal, von wo ich arbeite,
weil
ich habe europäisch gearbeitet.
Und
mir hat es so gut gefallen, wollte ich damals nach Madrid gehen für 2 Jahre. Und habe gesagt, das ist doch total toll. Und kannte viele Freunde noch aus meinen Zeiten und bin dann tatsächlich in Madrid gelandet, um Wochenende da zu verbringen und Wohnungen anzugucken. Und da haben mich Freunde vom Flughafen abgeholt. Und Madrid ist ja immer warm und im Winter nicht, aber im Sommer. Und die haben mich abgeholt, dann sind wir mit dem Cabrio vom Flughafen nach Madrid reingefahren und dann haben wir diese Musik im Auto gehört. Und das ist für mich irgendwie eine große Verbindung, die ich habe. Ich bin dann nicht nach Madrid gegangen, sondern in Berlin wohnen geblieben und habe aber die CD mir sofort, also keine Langspielplatte, aber die CD gekauft und höre die bis heute ganz gerne.
Es ist ja dieses große Geheimnis, dass Musik auch Bilder speichert.
Ja.
Also wenn man einen Song hört, kommen eigentlich Bilder im Kopf.
Und das war so gerade ein
schönes neurowissenschaftliches Ereignis, wenn man so eine Melodie hört und auf einmal geht der Film los. Ja, sehr gut. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist ja auch wirklich spannend, also wo du warst. Also Spanien studiert nicht jeder irgendwie so. Und,
aber ich habe ja Bank und Studium und dachte irgendwie, ich war, bin ja zu der Zeit groß geworden, wo 6 Millionen Arbeitslose auf wenige Jobs waren und da musste man sich ja irgendwie attraktiv machen und ich fand es auch wichtig. Also wir leider. Du wahrscheinlich auch, kam ja aus einer Zeit, wo man Sprachen in der Schule, also Englisch ab der 5. Klasse, ich glaube ab der 7. hatte man dann Französisch.
Genau, konnte
das
man
reicht ja
dann
nicht.
Wieder abwählen irgendwann
und
so.
Und dann, genau, dann musste man über Summer Schools
wirklich. Und ich habe noch Latein gemacht und haben so.
Und ich habe gesagt, ich will Sprachen lernen. Und dann
habe ich das gemacht. Ich will mit dir ein bisschen in die Zukunft gucken oder andersrum gesagt, ich selber bin ja jetzt auch länger dabei oder wir können das ja sagen, wir selber sind länger dabei. Ich bin aber ein bisschen demütig vor der Bilanz, wenn wir uns jetzt so fragen, Mensch, so vor 30 Jahren hatten wir das Wort Nachhaltigkeit gar nicht gekannt. Da ging es eigentlich immer nur um Wachstum, schneller, höher, weiter. Der Planet war unerschöpflich. Also jetzt kommt auf einmal so dieses große Thema ESG, Nachhaltigkeit. Also E für Environmental, Social, Diversität, Integration, Governance, ethisch-moralische Unternehmensführung. Diese ESG-Themen. Glaubst du, dass die Unternehmen diese Themen in sich aufsaugen, weil alle sagen, ja, das müssen wir jetzt machen? Oder spürst du, dass das sehr schwer ist, diesen Change im Kopf, wir wollen nachhaltig werden, zu vermitteln? Also ist das eigentlich, man muss ja erstmal fragen, ist das sogar, ist ja eine politisch gewollte Dimension, der Green Deal von Europa kommen? Könnt ihr das weitergeben? Habt ihr einen Schalter, wo ihr bei Unternehmen Nachhaltigkeit so ein bisschen anschalten könnt?
Ja, also, du merkst, ich bin so ein bisschen.
Ja, ja.
Also ja, weil wir tatsächlich dieses Thema gerade angefangen haben zu spielen, also eigentlich im letzten Jahr schon begonnen haben, weil wir viele Nachfragen gekriegt haben, was heißt denn das beim Thema Finanzierung, welche Standards muss ich einhalten?
Ja, das ist ja viel Regulatorik. Das
viel geht Regulatorik.
Ja, ich glaube, da haben viele noch gar nicht, wissen noch gar nicht, was auf sich zurauscht.
So, und wir so ein bisschen in diesem Punkt waren, was machen wir an Informationsveranstaltungen? Wir werden auch tatsächlich, du hattest das Thema Vollversammlung angesprochen, entweder die nächste oder die übernächste, planen wir gerade einen Informationsteil, Vorträge und Diskussionen zu dem Thema, um unsere Vollversammlungsmitglieder mitzunehmen und auch ein bisschen Feedback zu kriegen, wie das dort gesehen wird. Ich glaube, hier ist das wie überall, dass du die Unternehmen, die größer sind, die Möglichkeiten haben, sag ich mal, außerhalb des Tagesgeschäftes zu gucken, die internationaler aufgestellt sind. Ich glaube, da ist da schon viel angekommen. Wir merken das, ich meine, auch wenn das nicht ganz da reingehört, aber irgendwie schon das zum Thema Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Ja, ja, die sind ausgebucht, unsere Veranstaltungen, jeweils immer über 100 Teilnehmende, die sich, wir machen so einstündige Slots, wo sich unsere Mitglieder anmelden können, die sich informieren, was muss ich da alles berücksichtigen. Da kann man sich natürlich trefflich fragen, machen Sie es aus jetzt selbst heraus oder weil es ein Gesetz ist. Ja. Aber Sie wollen das wissen.
Oder weil es eine Chance ist für zukünftige Mitarbeitende, die fragen, sag mal, wie ist denn das hier bei
uns? Und das ist es nämlich. Die viele suchen heute und gucken, da fühle ich mich gut aufgehoben. Da gehe ich gerne hin, weil sie zum Beispiel divers bewerben, weil sie sagen, sie sind ein Arbeitgeber, weiß ich nicht, der flexible Arbeitszeiten anbietet.
Also das Jobbike statt dem Dienstwagen bevorzugt. Also es gibt ja so viele Facetten,
was wo auch man immer gut den Menschen kann, wichtig ist.
Ne? Ja. Also die Suche nach dem Sinn oder dieses Sinnstiftende. Purpose Marketing heißt ja dann so
das
in der
Kunde. Ist bei jedem Arbeitgeber genauso, ja.
Und könnt ihr da, habt ihr denn selber einen Purpose? Habt ihr selber so
einen Wir machen, seitdem ich da bin, einen Kulturwandelprozess. Ah, okay. Wir haben einen Change Manager im Haus.
Und hast du das angestoßen?
Ja. Okay. Kannst du dir wohl vorstellen.
Nee, das meine ich. Das finde ich ja super, weil tatsächlich irgendwie, man muss ja immer so, ich behaupte das einfach mal, man muss ja immer so ein bisschen Vorbild sein mit dem, was du eigentlich beraten willst. Ja. So, ne? Das heißt also, euer
Purpose. Das machen wir auch. Unser Purpose ist natürlich da. Warum tun wir das? Wie tun wir das? Ja. Wie arbeiten wir miteinander? Mhm. Bei uns ist immer wichtig, dass ich meinen Mitarbeitern auch sage, was wollen denn unsere Mitglieder, also Kundinnen und Kundenbrille aufsetzen? Was erwarten die denn von uns? Was möchten die von uns?
Aber das ist ja nicht die Frage. Mit sich selbst die schon, könnt ihr uns Nachhaltigkeit beibringen? Könnt ihr uns helfen, auch diesen Kulturwandel bei uns?
Also,
irgendwann ist ja euer Dienstleistungsspektrum am Ende.
Aber es wird mehr. Also vor 6-7 Jahren, da war ich noch in Stade, da habe ich Arbeitskreise dazu bilden wollen.
Ja.
Es kam niemand. War keiner da, hat keinen interessiert. Und zwar egal, ob ich jetzt Arbeitskreis nenne oder nicht. Hier haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir zusammen mit der Leibniz-Uni, mit der Stadt Hannover auch in den ganzen Nachhaltigkeitssachen dabei sind, dass wir Expertise dazu beiführen, dass wir auch erste Veranstaltungen gemacht haben. Hannover ist da tatsächlich auch in Niedersachsen weiter.
Ja, mein grüner Oberbürgermeister, das ist jetzt ein bisschen...
Ja, gar nicht seinetwegen, sondern die Unternehmen sind hier weiter und offener als...
Vielleicht ist es ein urbaneres Thema, weil
ist Leute, urbaner. Das und das ist genau das gleiche Soziales. Also früher hat man das ehrbare Kaufleute genannt. Das ist eigentlich nichts anderes. Und die ehrbaren Kaufleute, ob du das Purpose nennst oder ob du das die Verantwortung, die Art, die hat sich geändert, aber nicht, dass sie Verantwortung übernehmen. Und da gab es wie früher auch heute Leuchtbilder, also Menschen, die das total gut Pioniere und dann auch welche, schwarze Schafe, die dann sagen, nee, also das können mal andere machen und das will ich alles nicht und von bis. Aber wir werden tatsächlich, wir haben auch gerade, um das ganz konkret zu beantworten, eine Stelle ausgeschrieben zum Thema Energie- und Nachhaltigkeitsberatung als IHK, weil wir selbstverständlich sehen, dass das...
Oder Nachhaltigkeitsmanagement als nachträgliche Zertifizierung ist bestimmt auch schnell ausgebucht.
Also wie gesagt, ist gerade eine Ausschreibung, Bewerbungsverfahren läuft gerade, also offensichtlich spüre ich, wir sind da richtig
auf dem Weg. Wollte ich gerade sagen, ist also für mich persönlich, ich habe auch so ein bisschen meinen Töchtern gegenüber, denke ich immer, ich muss das auch ein bisschen wieder gerade
nehmen. Meiner sagt immer, ich bin total hinterrücks, hinterwäldlerisch mit meinen Ansichten, immer.
Ja. Ach so, die fordern das auch ein, ne? Also Stichwort... Letzte Generation, das ist natürlich überspitzt oder so, aber irgendwo, Fridays for Future, irgendwo ist da schon ganz schön viel.
Also da müssen wir auch. Spüren.
Gen Z weiß das jetzt.
Da muss man auch tatsächlich, also da denke ich immer, da musst du hinhören.
Ja.
Und nicht immer nur von deiner Seite aus und dich immer mal wieder reflektieren und sagen, ist eigentlich das, was ich denke, glaube, höre von meinen ganzen Kontakten, auch das oder müssen wir auch wirklich Jüngere? Ich bin ja zum Beispiel im Klimawaisenrat der Stadt Hannover.
Ja.
Und der Region, das ist ja gemeinsam von beiden. Und dort sitzen wir mit, ich glaube, wir sind 8 oder 9 Klimaweise, die hier Region und Stadt beraten als unabhängig. Als unabhängig. Und wir haben zum Beispiel 2 Gäste kooptiert. Und das ist tatsächlich aus der ganz jüngeren Generation. Wir sind so 20- bis 25-Jährige, die uns auch den Spiegel vorhalten und uns auch ja, mit beraten als ja. Klimaweise. Wir gehen auf verschiedene Wege
an. So ein bisschen Reversed Mentoring nennt man das ja mittlerweile. Genau. Nicht die Alten erzählen den Jungen, wie es geht, sondern die Jungen erzählen den Alten,
wie es geht. Ja, die sagen vor allen Dingen, denkt da auch mal drüber nach. Ja. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich war jetzt ja auch in dieser Südschnellweg-Delegation in Berlin mit dabei.
Das ist ja auch ein Kommando.
Darüber kann man lange trefflich streiten und die Expertenrunden habe ich dann auch nicht selber gemacht. Hat ein Mitarbeiter von uns gemacht, der wirklich verkehrsplanerisch und sich gut auskennt. Aber ich war dadurch immer gut informiert und bin jetzt dann quasi in dieser politischen finalen Runde wieder mit dabei. Ja. Und das ist schon interessant und das bin ich jetzt mal völlig wertfrei, unterschiedliche Denkweisen und Herangehensweisen zu hören und zu lernen.
Aber das ist ja genau dieses Scharnier, was ihr ja eigentlich ja auch seid, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, alle so zusammenzubringen, um so einen Konsens zu finden, der alle irgendwie richtig durchmacht. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, aber du hast noch eine Platte.
Oh Gott,
da würde ich dich bitten, sozusagen den letzten Song mal aufzulegen.
Ja, das ist von ABBA und der Song ist Our Last Summer.
Das passt ja fast, also Last Summer.
Ja, hoffe ich nicht, aber ich mag das Lied halt tatsächlich sehr, sehr gerne. Weil, also, aber ich glaube, jeder...
Ist ja jetzt wieder da, so ein bisschen.
So, aber ich mochte aber immer...
oder so.
Ich mochte aber immer sehr gerne, aber in der Tat... Mein Mann, der kommt aus Dänemark, zwar nicht aus Schweden wie ABBA, aber er kommt aus Dänemark.
Ja, fast
genau. Und auf seiner Playlist ist dieses Lied und ich habe das sehr wiedergefunden, dieses Lied und sehr lieb gewonnen und ich höre das sehr, sehr gerne und das ist auch auf meiner Playlist und macht mir gute Laune und dann, ich denke sowieso immer an ihn, aber dann immer noch mehr, wenn ich
das höre. Ja, das ist schön. Ich finde ja, ABBA-Lieder haben so eine, das ist so eine wohlige, schöne Stimmung. Das, also gerade so in der Krise ist das auch, glaube ich, wieder so ein bisschen hochgekommen. Die Leute wieder so ein bisschen, das ist so eine schmeichelnde musikalische eine. Ich war ja früher DJ, wir haben immer als allerletzten Song
Thank You for the Music wollte ich gerade sagen. Das haben wir ja wohl alle, ne?
Ja, okay.
Überall.
Hast du auch mal aufgelegt?
Also
hast
nein, aber viel getanzt.
Ach so, aber, ja, okay, aber das war der
Nummer. Zum Beispiel im Met House in Hamburg
war das. Oh Mensch, das ist ja kultiger. Da war ich nur einmal, also da kam
da
ich
war
gar nicht
ich
rein.
Immer, ja, das siehst
ja,
du
cool,
und das war das vorletzte Lied, war tatsächlich hier Hannover-Kolorit, This is not the time for wonder. Ja, und dann letzte war dann ABBA. Und da wussten alle, jetzt müssen wir nach Hause.
Das ist fast unser Stichwort, wir müssen gleich nach Hause. Ich würde dich jetzt aber gerne noch zum Schluss in das Jahr 2030 entführen. Ja. Eben gerade hast du es schon genannt, also weil es so ein bisschen so der Wendepunkt oder dieses unser Manöver ist. Ich würde dich einfach gerne nur in das Jahr 2030 entführen und ich sage dir einen Satz und du vollendest ihn. Ist eigentlich gar nicht schwer, aber mal gucken, was du draus machst. Die IHK Hannover wird im Jahr 2030
wunderbar an ihrem Standort am Bischofshohler Damm angekommen sein und ein Haus für alle unsere Mitglieder sein, offen.
Sehr schön.
Ja.
Kleiner Spoiler, ich glaube im September oder im
August. Wir ziehen am 11. August und am 4. Dann September ist die Einweihung.
Sehr schön, okay. Im Jahr 2030 werden Unternehmen im Kammerbezirk
gut aufgestellt sein, hoffentlich Weltmarktführer im Bereich erneuerbare Energien, Transformation, Digitalprodukte und ich sag mal, ich nenne das oder wir nennen das als Slogan Come to where the power is. Okay. Hoffentlich auch viele neue Ansiedlungen.
Standortkampagne.
Genau, Standortkampagne.
Sehr gut. Die Geschäftsführung, die Hauptgeschäftsführung einer IHK wird 2030
hoffentlich nicht so alt sein. Das tut.
Ach so, ja, okay.
Ich bin
ja,
dann zwar, dann habe ich noch ein paar Jahre, aber ich hoffe, da sieht dann immer noch nicht zu den alten
sehr
Weisen.
Gut. Nein, das glaube ich nicht. Hannover wird 2030
endlich mal den Ruf abgelegt haben, eine langweilige Stadt zu sein.
Das stimmt, das ist schön. Und letzter Satz, ich weiß nicht, vielleicht der schwerste. In 2030 werde ich Maike Bielfeld.
Oh, drauf gucken, wie schön es geworden ist, den Kulturwandel erfolgreich umgesetzt zu haben, alle unsere Dienstleistungen digitalisiert zu haben und viel Zeit für die persönliche Beratung zu haben und viele glückliche Menschen um mich herum zu finden.
Das klingt gut, den Menschen nochmal ordentlich auch in den Fokus zu stellen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, für die Auskunft, für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, haben wir immer früher so gesagt.
Kann ich gleich lossingen hier.
Ja, wollte ich gerade sagen. Einfach weitermachen. Du bist voll am Laufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also alles Gute für die IHK und die Arbeit. Und wenn auch Sie Spaß gehabt haben, dann schalten Sie gerne einfach das nächste Mal ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.